Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Vorstand des Richard-Wagner-Verbands, liebe Mitglieder, liebe Gäste, ich freue mich sehr und bin dankbar dafür, dass ich eingeladen wurde, bei diesem schönen Liederabend heute ein paar Worte an Sie zu richten. Nun ist in Corona-Zeiten ja keine Pause vorgesehen. Ich freue mich, dass Sie sitzen bleiben. Ich werde mich bemühen, den ausfallenden Pausensekt Sie ein wenig darüber hinwegzutrösten. Auf der Flucht vor Richard Wagner, so lautet der abgedruckte Titel meiner Ausführungen. Das ist natürlich etwas flapsig formuliert und als direkte Reaktion auf den Titel des Liederabends gedacht, als dessen Umkehrung. Die Erklärung dafür folgt später. Zunächst ein paar Worte zum Thema Flucht Wagners und zum Thema Freundeskreis im Zürcher Exil. Das Leben Wagners ist, wie Sie wissen, wahrlich nicht arm an spektakulären Wendungen und an Ereignissen. Wie er aber aus dem königlich-sächsischen Kapellmeister zum steckbrieflich gesuchten Revolutionär wurde, das ist wohl eine der stärksten Episoden. Bekanntlich flieht Wagner nach der Beteiligung am Maiaufstand 1849 aus Dresden, kann seiner Verhaftung gerade noch entgehen, wendet sich Richtung Süden, und er kommt am 29. Mai in Zürich an. Dort will er sich aber zunächst nur einen neuen Pass besorgen, denn sein eigentliches Ziel ist damals noch Paris. Zwei Bekannte helfen ihm dabei und schon am nächsten Abend geht es weiter Richtung Frankreich. Zürich wäre somit nur ein kleiner Zwischenhalt gewesen. Allerdings muss er in Paris schnell erkennen, dass sein Plan nicht aufgeht. Dort herrscht die Cholera, und an eine Annahme seiner Werke an der Oper ist gar nicht zu denken. Also kehrt er zurück nach Zürich und die Schweiz wird nun für einige Jahre sein Domizil. In Zürich erwarten ihn die schon erwähnten Bekannten. Bei denen handelt es sich um Alexander Müller, einen Pianisten, den Wagner aus seiner Würzburger Zeit kennt, und um dessen Klavierschüler Wilhelm Baumgartner. Von ihm haben wir eingangs Lieder gehört. Ihn kannte Wagner auch schon von einem Besuch in Dresden. Wagner wird herzlich aufgenommen in Zürich und er bildet schnell einen Kreis um sich, den sich besonders gerne junge Musiker anschließen. Das macht Wagner ja eigentlich ganz gerne. Über Baumgartner erfahren wir in Wagners Autobiografie »Mein Leben« zum Beispiel, dass er gerne und viel Wein trank, den Philosophen Feuerbach las. Und außerdem heißt es dort über ihn, Zitat, ein lustiger, lebensfroher Bruder ohne jede Neigung zur Konzentration, der gerade so viel Klavierspielen gelernt hatte, um einen guten Lehrer für so viel Stundengeld, als er gerade gebrauchte, abzugeben. Und der recht warm und sinnig für etwas Schönes empfand, wenn es sich nur nicht zu hoch verlor. Immerhin veröffentlichte Wagner 1852 einen kleinen Artikel in der Eidgenössischen Zeitung über, so der Titel, Wilhelm Baumgartners Lieder. Darin äußert er sich weniger konkret zu den Kompositionen des Freundes, als vielmehr allgemein gegen die Modelieder seiner Zeit, die die Melodien wie Kleider wechseln würden, wohingegen Baumgartners Lieder seinen Vorstellungen entsprächen. Denn in ihnen gäbe es eine Berührung der sinnlichen Erscheinung des Tongebildes mit der sinnlichen Erscheinung des Wortgedichts, so Wagner. Dieser kleine Artikel ist insofern bemerkenswert, als es im Grunde die einzige schriftliche Äußerung Wagners zur Gattung Lied überhaupt ist. Und das will was heißen, Sie kennen die vielen Bände der Wagnerschen Schriften. Baumgartner war später Leiter einiger Chöre in Zürich und taucht im Leben Wagners eigentlich nicht weiter auf. Johann Karl Eschmann, der den Abend heute beschließen wird, war ebenfalls Schüler Alexander Müllers. Und es gibt noch einen dritten Pianisten in der Runde, nämlich Theodor Kirchner. Der kam gerne von Winterthur herüber, um Wagner zu lauschen. Einmal habe Baumgartner, schreibt Wagner, versucht, den neu erstellten Klavierauszug der Walküre zu spielen, während Kirchner es später immerhin mit größeren Fähigkeiten bewerkstelligte. Also Wagner war durchaus kritisch gegenüber seinen Freunden. Kirchner wurde übrigens später ein Wagner-Gegner, und von Cosima einmal als Hauptmucker der Musik bezeichnet. Erlauben Sie ihm trotzdem, gleich den zweiten Teil mit einem Lied zu eröffnen. Zwei weitere junge Freunde im Zürcher Exil seien hier noch erwähnt. Karl Ritter, der ältere Bruder Alexanders, und Hans von Bülow. Die kamen 1850 quasi als Gesellen Wagners nach Zürich, um mit ihm zu arbeiten. Wagner brachte sie ans Theater, der eine startete von da aus die bekannte große Dirigentenkarriere, nämlich Bülow, während der andere, Karl Ritter, scheiterte und irgendwann aus Wagners Umfeld vollkommen verschwand. Julie Ritter, die Mutter Alexanders und Karls, zahlte Wagner bis 1859 jährlich eine Unterstützung. Damit war sie es, die ihn über Wasser hielt, bis später unter anderem dann die Wesendonks auf den Plan traten. Kommen wir noch einmal zu Baumgartner, Eschmann und Kirchner als Musiker. Alle drei waren sie akademisch ausgebildet, hatten Kontakt zu Felix Mendelssohn und oder zum Leipziger Konservatorium. Sie waren also keine Neudeutschen im eigentlichen Sinn. Das hört man an ihren Liedern gewissermaßen. Sie sind formal konventioneller. Gleichwohl finden sich auch in ihnen Widerklänge der Begegnung mit Wagner. Alexander Ritter, der wenige Jahre später ebenfalls in Leipzig studierte, sollte sich dann vehement gegen die dort vorherrschende Richtung wenden, die man als echter Zukunftsmusiker ja auch nur verachten konnte. Zukunftsmusik ist das Stichwort. Noch ein paar Worte zu den Liedern der Neudeutschen. Die beiden Häupter der Bewegung, Franz Liszt und Richard Wagner, sind heute auf dem Programm prominent vertreten. Trotzdem sind die beiden ja gerade keine ausgesprochenen Liedkomponisten. Neben den Wesendonck-Liedern hat Wagner so gut wie keine Lieder geschrieben und auch für Liszt ist das Lied keine zentrale Gattung. Nicht nur aus diesem Grund werde ich auf deren Lieder jetzt nicht näher eingehen, denn sie werden von ihnen ohnehin am ersten gekannt sein. Nicht umsonst heißt es ja die Neudeutsche Schule. Es gibt also eine Reihe junger Komponisten, Anhänger der beiden Großen, die sich vor allem in Weimar um Liszt geschart haben. Eine Generation, zu der Alexander Ritter gehört, der heute im Programm vertreten ist. Aber auch Peter Cornelius, Felix Draeseke, Eduard Lassen etc. Alles heute eher unbekanntere Namen. Unter ihnen, unter dieser Gruppe, scheint das Lied viel präsenter zu sein. Während also Liszt die sinfonische Dichtung, Wagner das Musikdrama als die neudeutschen Hauptgattungen etablierten, war das kleine Lied sozusagen unbesetzt. Übrigens auch unbesetzt von einer Theorie, denn wie schon erwähnt, in Wagners bändestarken Schriften gibt es so gut wie keine Äußerungen, etwa darüber, wie ein Lied der Zukunft hätte aussehen sollen. Es scheint, als hätten einige der jungen Komponisten in der Nebengattung Lied ein Experimentierfeld und eine Art Schutzraum erkannt, der ihnen die Chance bot, im Kleinen sich auszuprobieren, die neudeutschen Mittel der Harmonik, der Deklamation anzuwenden, ohne dabei in ein Terrain vorzustoßen, das von Wagner oder von Liszt schon besetzt war. Man eiferte den beiden zwar nach, wollte ihnen aber keinesfalls in die Quere kommen. Gerade diejenigen, die sich oft von den übermächtigen Vorbildern eingeengt fühlten, konnten sich hier viel freier fühlen. Das trifft sicher für Cornelius, aber eben auch trifft es auf Alexander Ritter zu. In diesem metaphorischen Sinne ist es denn auch gemeint, wenn der abgedruckte Titel Auf der Flucht vor Richard Wagner heißt und nicht umsonst ist er ja als Frage formuliert. Im Übrigen war die Schule längst nicht so einheitlich, wie dieses Wort klingt. Auch hier gab es Spannungen zwischen den Mitgliedern und individuelle kompositorische Wege, nicht zuletzt in den zahlreich komponierten Liedern. Für Alexander Ritter spielte das Lied in seinem überschaubaren Schaffen eine wichtige Rolle. Er hat ungefähr 60 Lieder geschrieben und man kann wohl sagen, dass in ihnen einiges von seiner wertvollsten Musik enthalten ist. Sie hören heute Lieder, drei Lieder aus Ritters Opus 16, das ausschließlich Texte seines guten Freundes Peter Cornelius verwendet. Der war ja gleichermaßen Dichter wie Komponist. Außerdem Lieder auf Texte von Nikolaus Lenau, den hat Ritter am häufigsten vertont. Hervorheben möchte ich jetzt in aller Kürze die beiden Lieder Primula Veris 1 und 2. Um 1890 entstanden sind sie Beispiele seiner späten Lieder. Den Text finden Sie abgedruckt. Schon vom Dichter ist hier eine Doppelstruktur angelegt. Es geht um die Primel, übersetzt die Schlüsselblume, die im ersten Gedicht als Symbol der früh erblühten Liebe und im zweiten als Zeichen des Glaubens verwendet wird. Die Vertonungen Ritters sind unter anderem wunderbare Beispiele dafür, wie er mit den Tonarten umgeht. Er vermeidet die eigentliche Grundtonart, wandert durch alle möglichen anderen Tonarten, bis er ganz zuletzt die eigentliche Haupttonart erreicht. Er verbindet auch beide Lieder, beide Gedichte, sowohl tonartlich als auch mit einem gemeinsamen kleinen Motiv, das in verschiedenen Formen mehrmals erscheint und direkt aus dem Sprachrhythmus des Titelwortes Primula Veris gebildet ist. Im ersten Lied, in dem es um die Liebe geht, werden Sie unschwer eine Stelle erkennen, in der sich die Singstimme tristanartig in Halbtonschritten nach oben sehnt. Und ganz am Ende des zweiten Liedes will ich Ihre Aufmerksamkeit lenken auf ein echtes Zitat. Sie werden es wahrscheinlich sowieso erkennen. Als Chiffre des Glaubens verwendet Ritter nämlich das berühmte Motiv aus dem Parsifal, selig im Glauben. Damit möchte ich Ihnen einen weiterhin schönen Liederabend wünschen. Wagner und Liszt haben ihre Zeitgenossen in den Bann geschlagen. Lassen wir uns nun wiederum von diesen Zeitgenossen in den Bann nehmen und vielleicht gelingt es uns sogar, sie weniger als Zeitgenossen, denn als eigenständige Komponisten wahrzunehmen. Vielen Dank.